nachgeschaut, was das bedeutet, dieses Wort willkommen. Es heißt gern gesehen, man freut sich, dass jemand da ist. So die im mittelalterlichen Deutsch wurde das der Willkomo als der gern gesehene Gast gefeiert. Hier oben steht es nochmal für euch alle. Auch heute Morgen seid ihr, bist du, sind sie ganz herzlich hier willkommen, gern gesehen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich bin neulich von jemandem zum Essen eingeladen worden. Es war ein, ja, wie soll ich sagen, ein hochrangiger Vertreter in der christlichen Szene, um es mal so auszudrücken. Und er hat mir sehr viel von seiner Zeit geschenkt. Das war ja schon großartig und mehr, als ich erwarten konnte. Und dann hat er mich noch zum Essen eingeladen. Und dann habe ich mich bedankt, habe gesagt, vielen Dank, das freut mich total. Und dann hat er gesagt, Christoph, es ist mir eine Freude, dass du da bist. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Der freut sich auch noch darüber, dass er mich einladen kann. Das, eigentlich bin ich ihm ja dankbar, aber das scheint wohl so zu sein, dass ihm das Schenken Freude macht. Was ist das für eine unglaubliche Tatsache, wenn man das Gefühl hat, für ein unglaubliches Gefühl, nicht nur geduldet zu sein, nicht nur ertragen zu werden, nicht nur irgendwo in einer Nische einen Platz zu haben, sondern wenn man das Gefühl hat, es ist gut, dass du da bist. Ich freue mich. Es ist mir eine Ehre, dich zu beschenken. Es ist mir eine Freude, dein Gastgeber zu sein. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Geschenk? Heute Morgen ist es uns auch wirklich eine Freude, dass ihr hier seid, dass du da bist. Und es ist uns auch eine Freude, euch eine Kleinigkeit schenken zu können. Der Lukas Effing hat es schon gesagt, es gibt was zu essen, was zu trinken. Für die, die zum ersten Mal da sind, es ist uns wirklich eine Ehre, eine Freude, euer Gastgeber heute zu sein, als Freie Evangelische Gemeinde. Dieses Gefühl, dieses Bedürfnis, willkommen zu sein, dass sich jemand freut, dass ich da bin, dieses Gefühl, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, das steckt ganz tief in jedem Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns trägt tief in sich diesen Wunsch, dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, willkommen zu sein. Nicht nur geduldet, nicht nur ertragen, sondern willkommen zu sein. Dass da jemand da ist, der sich freut. Der nicht nur eine Grimasse zieht, wenn er mich sieht, sondern der strahlt, wenn ich da bin. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die mich sehr tief bewegt hat. Ein junger Mann hat sich so in seiner Sturm- und Drangphase in seiner Jugend sehr, sehr viel zu Schulden kommen lassen gegenüber seinen Eltern. Ich weiß nicht mehr die Details, aber sich wirklich wüst daneben benommen, die Eltern geschädigt und ist dann abgehauen von zu Hause. Nach vielen Monaten, ich weiß nicht mehr wie lange, nach vielen, vielen Monaten kommt ein Brief zu Hause an. Da steht drin, liebe Eltern, ich habe viel Schlechtes getan und viel Böses und ich würde eigentlich gern heimkommen. Aber eigentlich habe ich es gar nicht verdient. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich noch willkommen bin. Lass es uns doch so machen. Ich werde an dem und dem Tag mit dem Zug, die Bahnstrecke führte hinter dem Grundstück vorbei, ich werde da an unserem Grundstück vorbeifahren. Ich werde zum Fenster rausschauen. Und wenn ich willkommen bin, wenn ich heimkommen darf, dann hängt doch bitte ein Taschentuch an den alten Birnbaum, der hinten bei uns im Garten steht. der Tag kommt und mit zitterndem Herzen steigt dieser junge Mann in den Zug und weiß, jetzt in wenigen Augenblicken wird er an dem Grundstück seiner Eltern vorbeifahren und er fragt sich, wird da das Taschentuch da draußen hängen? Wird dieses kleine Zeichen da sein, dass ich willkommen bin? Und als dann der Zug an dem Grundstück vorbeifährt, da traut er seinen Augen nicht. Der ganze Garten hängt voller Leintücher und Taschentücher. Der ganze Garten ist übersät. Das hat den Eltern nicht nur ein Taschentuch wert, sondern sie haben alles rausgehängt, was sie raushängen konnten, um dem Sohn zu zeigen, du bist willkommen. Wir erwarten dich zu Hause. Es ist immer noch dein Zuhause. Dieses Gefühl, daheim zu sein, dieses Gefühl, willkommen zu sein, diese Sehnsucht, das braucht jeder Mensch. Das steckt ganz tief in jedem Einzelnen von uns drin. Wenn man das so vom Elternhaus mitbekommt, dieses Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit, des Willkommenseins, dann ist das ein Riesengeschenk. Wenn man Eltern hat oder auch Geschwister, die einem das vermitteln, du bist willkommen, wir freuen uns, dass du da bist. Ein Riesengeschenk. Nicht alle von uns haben dieses Geschenk bekommen. Nicht jeder von uns ist in einem Heim groß geworden, in einem Zuhause, wo ihm oder ihr das vermittelt wurde. Ein bedeutender christlicher Seelsorger und Leiter hat mir mal erzählt, dass er eigentlich ungewollt war. Er ist ein uneheliches Kind. Sein Vater, seine Mutter waren beide in ihren Familien verheiratet zu Hause und in irgendeiner dummen Nacht ist er zufällig entstanden. Und seine Mutter hat ihm klar gesagt, du, wenn ich gewusst hätte, wie das geht, dann hätte ich dich weggemacht. Du bist nicht willkommen. Du warst nicht geplant, du warst nicht gewollt. Und er hat mir gesagt, weißt du, Christoph, dieses Gefühl, überflüssig zu sein in dieser Welt, das steckt manchmal noch ganz tief in mir drin. Der ist jetzt über 60. Ein großartiger Seelsorger, eine wirklich starke Persönlichkeit. Und er sagt, aber immer noch habe ich manchmal dieses Gefühl, das kann angestoßen werden durch kleine, unbedeutende Ereignisse, durch irgendwelche Bemerkungen, die mein Gegenüber vielleicht gar nicht so meint. Und plötzlich ist da wieder dieses Gefühl, nicht erwünscht zu sein. Wie gesagt, wenn wir das mitbekommen von unseren Eltern in unserem Zuhause, dann ist das wirklich ein großartiges, ein Riesengeschenk. Aber ich glaube, dass unser Hunger und unser Bedürfnis nach Willkommen sein, nach angenommen sein, noch tiefer reicht. Was uns Menschen mitgeben können an Annahme, an Willkommen sein, das ist immer ein Stück weit relativ. Eltern verlassen uns irgendwann. Manchmal verlassen uns auch unsere Partner. Und der Zuspruch von Menschen, du bist willkommen, der ist manchmal auch sehr zerbrechlich. Das kann sich auch manchmal schnell ändern. Das ist immer nur relativ. Vielleicht für ein paar Jahre, vielleicht für einen bedeutenden Abschnitt unseres Lebens. Aber ich glaube, tief in unserem Herzen wohnt eine Sehnsucht nach einer absoluten Annahme. Dass uns jemand das zuspricht in einer nicht hinterfragbaren Art und Weise. Es ist gut, dass es dich gibt. Du bist willkommen in dieser Welt. Du bist gewollt in dieser Welt. ich freue mich, dass du da bist. Wenn Menschen uns das zusprechen, wenn Menschen uns das sagen oder auch leben, dann ist das wirklich etwas Unglaubliches, etwas Großartiges. Aber ich glaube, unser Hunger, unser tiefes Bedürfnis in uns geht noch weiter. Wir sehnen uns, wir hungern nach dem Zuspruch, der absolut ist, der unhinterfragbar ist, der gilt. Immer gilt, du bist willkommen. Du bist gewollt. Es gibt jemanden, der freut sich, dass du da bist. Es gibt in der Bibel eine Willkommensgeschichte. Die hat Jesus erzählt. Da geht es genau um dieses Thema. Ich finde sie unglaublich, ich finde sie verstörend, ich finde sie tatsächlich unfassbar in ihrem Gehalt, in ihrer Bedeutung, in ihrer Tragkraft, in ihrer Aussagetiefe. Und ich möchte diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, einfach einmal kurz mit euch zusammen durchlesen und ein paar Gedanken mit Ihnen noch darüber denken. Die steht im Lukas-Evangelium. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das Atemberaubende an dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, man nennt es auch ein Gleichnis, das Atemberaubende an dieser Geschichte ist, dass jeder der Zuhörer von Jesus sofort gewusst hat, das ist nicht nur irgendeine Geschichte. Das ist nicht nur die Geschichte irgendeines Sohnes, der irgendwann mal von zu Hause weggelaufen ist, sondern das ist eine Geschichte von Gott. Der Vater steht hier im Gleichnis für Gott. Jeder der Zuhörer hat sofort gewusst, Jesus spricht hier von Gott. Und er spricht nicht nur von irgendeinem Sohn, sondern er spricht von uns. Er spricht von den Menschen. Er spricht von jedem Menschen. Das ist meine, das ist unsere Geschichte. Das ist das Atemberaubende an diesem Gleichnis, dass sich in diesem Gleichnis, so wie Jesus das erzählt, jeder und jede wiederfinden kann und soll. Das ist die exemplarische Geschichte von dir und von mir. Nicht nur irgendeine zufällige Geschichte, die sich irgendwo vielleicht ereignet hat. Und diese Geschichte beginnt damit, dass dieser Sohn, dieser jüngere Sohn zum Vater sagt, gib mir mein Erbe. Und mit dieser Forderung hat er faktisch den Vater für gestorben erklärt, für tot erklärt. Ich möchte mal einen kurzen Blick, nur wirklich ganz kurz werfen auf die geistesgeschichtliche Situation, in der wir uns seit 150 Jahren vielleicht befinden. Vor circa 150 Jahren hat der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche in seinen Büchern und Schriften verkündet, Gott ist tot. Gott ist tot. Und das ist zum Lebensgefühl der Moderne geworden. Wir, die moderne Gesellschaft, wir sind die Erben Gottes. Wir verwalten seinen Nachlass. Gott selber brauchen wir nicht. Gott ist überflüssig. Den brauchen wir nicht mehr. Wir schaffen unser Leben auch ohne Gott. Das, was früher einmal Gott gehört hat, das gehört jetzt uns. Das ist das Lebensgefühl der Moderne. Wir schaffen es ohne Gott. Wir brauchen den nicht. Wir essen sein Brot. Wir verschmutzen sein Wasser. Wir atmen seinen Sauerstoff. Wir zehren vom Erbe Gottes, aber er selber, den brauchen wir gar nicht. Der ist tot. Wir können das auch ohne ihn. Und das Leben funktioniert auch ganz gut ohne Gott. Deutsche Bundesbahn fährt ohne Gott. Die brauchen nicht Gott für die Züge, die da umeinander fahren. Katharinenhospital in Stuttgart funktioniert auch ohne Gott. Man kann auch Bundeskanzlerin sein ohne Gott. Geht alles. Wir verprassen das Erbe Gottes, wir leben von seiner Schöpfung, aber ihn selber brauchen wir nicht. Das ist das Lebensgefühl der Moderne. Und dazu muss man gar nicht Atheist sein. Also so erklärter Atheist und sagen, ja, Gott gibt's nicht. Es gibt auch so etwas wie einen alltagspraktischen Atheismus. Wo man vielleicht schon sagt, na ja, vielleicht habe ich in meinem Hinterstübchen noch ein bisschen ein Reservat für Gott. Vielleicht gibt's den, aber im Alltag brauche ich den gar nicht. Ich kann auch ohne Gott. Es interessiert mich nicht, was er über mich denkt. Seine Gebote jucken mich nicht im geringsten. Ich mache eigentlich so praktisch, faktisch, alltäglich das, was ich will. Ob es ihn gibt oder nicht, tja, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist so ein alltagspraktischer Atheismus. Das Fantastische an dieser Geschichte ist das, das klappt ja am Anfang wunderbar. Diesem jüngeren Sohn, dem geht es fantastisch. Der macht das alles zu Geld und dann heißt es, und er lebte in Saus und Braus und es ging ihm wunderbar. Auch nochmal geistesgeschichtlich so, das war so die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg. Fortschritt. Wow, wir schaffen das Paradies hier auf dieser Erde. Die technischen Errungenschaften, die erlauben uns hier aus der Welt ein Paradies zu machen. Es geht uns toll, auch ohne Gott. Und was dann kam, das wissen wir alle, das war die große Ernüchterung des 20. Jahrhunderts. Zwei Weltkriege. Mehrere kommunistische Revolutionen mit Hunderten von Millionen von Toten. Kalter Krieg, Ressourcenknappheit, Klimawandel. Diese ganzen Dinge, von denen wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Und es ist so ein bisschen eine Ernüchterung eingetreten. der jüngere Sohn, der landet, so heißt es hier, bei den Schweinen. Und er würde so gern vom Schweinefutter essen, aber auch das ist nicht möglich. Der Preis, den wir bezahlen dafür, dass wir Gott losgeworden sind, ist das, dass wir heimatlos sind auf einem heimatlosen Planeten. Julian Barnes, ein englischer Schriftsteller, hat einmal in einem Buch, der erste Satz, den er geschrieben hat, lautet: Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Das ist so ein bisschen das Lebensgefühl, in dem wir jetzt sind. Wir haben Gott verloren. Irgendwie ist es nicht das Paradies, in dem wir gelandet sind, aber wir wissen jetzt eigentlich auch nicht, wie es weitergehen soll. Aber dann gibt es ja auch noch die Religiösen. Ja, dieser Sohn, der sagt irgendwann mal: blödes Leben hier. Ich möchte irgendwie zurück zu Gott, zu meinem Vater. Und da gehe ich hin und sage: Es tut mir leid und lass mich doch bitte als dein Knecht arbeiten. Geht es mir immer noch besser als hier? Ich kann jetzt hier heute Morgen nur in großen Schablonen zeichnen, das merkt ihr. Aber trotzdem, auch große Schablonen zeichnen ja manchmal so ein Stück Wahrheit. Ich möchte das so diese Schablone nennen, das ist so ein Stück weit das Lebensgefühl von Religion. Ich möchte zu Gott. Ich brauche den irgendwie. Es geht mir hier dreckig und ich brauche irgendwie Gott. Irgendwie brauche ich ein bisschen Heimat. Und ich bin bereit, als Diener und als Knecht für Gott zu arbeiten. Ich tue mein Bestes, ich arbeite, ich schaffe, ich gebe mir Mühe. Und irgendwie hat vielleicht der liebe Gott irgendwo ein Plätzchen für mich, wo ich so als sein Diener und als sein Knecht irgendwo unterschlupfen kann. Das ist so ein bisschen das, wie gesagt, grob gezeichnet, das Lebensgefühl von Religion. Streng dich an, beweis Gott, dass du es ernst meinst. Tu was Gutes, schaff fleißig, lass es dich was kosten, quäl dich ein bisschen. Religion muss auch ein bisschen anstrengend sein. Und dann hat der liebe Gott, wenn du Glück hast, hat er vielleicht in seiner Scheune einen Platz für dich. Aber wisst ihr, das Atemberaubende an dieser Geschichte ist das, dass Jesus all das, auch diese religiösen Vorstellungen über den Haufen wirft und sagt: Das ist es nicht, was ich meine. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht darum, dass du dir irgendwo in der Scheune Gottes als Knecht deinen Platz verdienst. Es ist eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte von Gott und dir, die Geschichte von Gott und mir ist eine völlig andere. Die Geschichte von Gott und dir und mir lautet so: Der Vater, Gott, der möchte dich nicht in seiner Scheune haben. Der möchte dich nicht als religiösen Hochleistungssportler in seiner Mannschaft haben. Er möchte dich als sein Kind willkommen heißen. Er möchte mein Vater sein. Gott möchte dich willkommen heißen. Er öffnet seine Arme und er rennt dir entgegen und sagt: Herzlich willkommen. Ja, in dieser Geschichte heißt es ja dann, dass der Vater von Weitem schon gesehen hat, wie der Sohn kommt. Er hat Ausschau gehalten nach ihm, er hat die Augen offen. Und als er ihn sieht, so ein Häufchen Elend am Horizont, da rennt er ihm entgegen. Und es ist ihm egal, dass dieser Sohn nach Schwein stinkt. Das waren übrigens unreine Tiere, das war wirklich eine Kontaminierung höchsten Grades, die sich dann auch auf den Vater übertragen hat, selbstverständlich. Das war ihm alles Schnuppe. Er schließt diesen Sohn in seine Arme und sagt: You are welcome. You are welcome. Ich freue mich, dass du da bist. Ich dulde dich nicht nur. Ich ertrag dich nicht nur, sondern ich freue mich, dass du da bist. Und das, die ganzen Maßnahmen, die er dann einleitet, das sind Maßnahmen überschäumender Freude. Ein Ring, ein neues Kleid, neue Schuhe, das gemästete Kalb. Der Vater ist außer sich vor Freude. Und versteht ihr, das ist mehr als Religion. Das ist etwas ganz anderes. Ein Gott, der einfach wahnsinnig glücklich ist, der sich freut, dass er dich in deine Arme nehmen kann. Egal, was du getan hast. Egal, was für Voraussetzungen du mitbringst. Egal, wie sehr du stinkst nach irgendwas. Dieser Gott stellt keine Bedingungen. Diesem Gott musst du nichts beweisen. Diesem Gott musst du nicht gut sein. Er möchte dich einfach lieben dürfen. Das ist etwas ganz anderes als Religion. Für mich ist diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, eine der bewegendsten Willkommensgeschichten überhaupt. Und es ist nicht nur eine Geschichte, es ist die Geschichte Gottes mit dir und mir. Die entscheidende Frage ist jetzt die: Ist diese Geschichte wahr? Ist diese Geschichte wahr? Nun, wie kann man das rausfinden? Welche Möglichkeiten gibt es, herauszufinden, ob diese Geschichte wirklich wahr ist? 2 Punkte noch, ganz schnell, am Schluss. Wenn dir jemand eine Geschichte erzählt, dann kommt es darauf an, wer sie erzählt. Du musst den Geschichtenerzähler kennenlernen. Du musst ihn dir anschauen. Du musst fragen, wer erzählt mir diese Geschichte? Ist diese Person vertrauenswürdig? Kann ich der glauben? Ist es ein notorischer Lügner? Ist es ein Übertreiber? Ist es ein Fabulierer, ein Märchenerzähler? Wer ist es eigentlich, der mir diese Geschichte erzählt? Du musst den Geschichtenerzähler kennenlernen. Und das können wir. Wir können diesen Geschichtenerzähler kennenlernen. Jesus. Es gibt im Neuen Testament, in der Bibel, eine ganze Menge von Berichten über ihn, wie er gelebt hat. Was er gesagt hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist. Wir erfahren in der Bibel, dass dieser Jesus nicht nur irgendjemand war, sondern dass dieser Jesus von sich behauptet hat, dass er Gottes Sohn ist, der auf diese Welt gekommen ist, um uns zu erzählen, wer der Vater ist. Und um durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung den Weg frei zu machen zum Vater. Wenn du wissen möchtest, ob diese Geschichte wahr ist, dann musst du den Geschichtenerzähler kennenlernen. Und ich fordere dich heraus, das ist wirklich eine Herausforderung, lerne Jesus kennen. Schau in die Bibel rein, wer dieser Jesus war. Es gibt niemand, der vergleichbar gelebt hat, authentisch. Es gibt niemand in meinen Augen, der so mit den Menschen umgegangen ist, der sie so geliebt hat wie Jesus. Es gibt niemand, der so weitreichende Behauptungen über Gott und die Welt aufgestellt hat wie Jesus. Du musst diesen Jesus kennenlernen. In unserer Gemeinde gibt es gerade einen Kurs, Vertikalkurs. Bei der Familie Kaiser gibt es auch Flyer hinten. Da kann man noch zusteigen. Das ist so ein Glaubensgrundkurs, wo man so die Basics kennenlernen kann. Da kannst du auch mehr von Jesus kennenlernen. Lade dich herzlich ein, da einfach den Flyer dir mitzunehmen und da noch aufzuspringen. Hat, glaube ich, vor 14 Tagen begonnen. Da ist noch Einstiegsmöglichkeit. Also, das erste, lerne den Geschichtenerzähler kennen. Die zweite Chance, die zweite Möglichkeit ist die, dass wir das ausprobieren müssen. Wir müssen uns darauf einlassen. Wenn du wissen möchtest, ob eine Geschichte wahr ist, dann musst du dich ein Stück weit in diese Geschichte hineinwagen mit deinem Leben und Schritte unternehmen und sagen, ja, ich probier's mal. Ich versuche das mal. Ich trau mich. Ich schaue mal, ob das belastbar ist. Das nennt die Bibel übrigens Glauben. Und das kannst du, wenn das wahr ist, wenn diese Geschichte wahr ist, die Jesus erzählt hat, dann kannst du das heute Morgen ausprobieren. Denn dann hat dieser Gott, von dem Jesus dort spricht, heute Morgen offene Arme für dich. Dann ist dieser Gott heute Morgen auf seinem Posten und schaut und hält Ausschau nach dir und sagt, hey, kann ich dich in meine Arme nehmen? Du bist mir willkommen. Wenn das stimmt, was Jesus da erzählt hat, dann wartet dieser Gott darauf, dass du dich in seine Arme wirfst. Und er sagt, you are welcome. Egal, wie es in deinem Leben aussieht. Egal, was du für Voraussetzungen mitbringst. Egal, was in deinem Leben auch Schlimmes passiert ist. Vielleicht egal auch, was du mitbringst an Schuld und Versagen. Es ist egal. Gottes Arme sind heute Morgen offen für dich. Aber da musst du einen Schritt wagen. Einen Schritt des Vertrauens gehen und sagen, ja Gott, wenn das wirklich so ist, dann werfe ich mich in deine Arme. Dann glaube ich jetzt dem, was Jesus gesagt hat. Dann möchte ich jetzt bei dir ankommen. Mein Leben soll wieder bei dir Heimat finden. Das kann man im Gebet machen. Da gibt es auch die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst, hier vorne werden Leute sein, die mit dir beten, die das nochmal mit dir auch durchsprechen und gemeinsam mit dir diesen Schritt auch gehen können. Du kannst das, du musst das ausprobieren, wenn du wissen möchtest, ob diese Geschichte wahr ist. Du kannst auch wieder nach Hause gehen und sagen, ja, schöne Geschichte, nett. Aber dann entfaltet sie nicht das Potenzial, nicht diese Wahrheit in deinem Leben. Dann wirst du es nie wirklich kennenlernen, ob dieser Gott tatsächlich so ist, wie ihn Jesus beschreibt. Ich möchte dich, möchte euch einladen, dieses Wagnis einzugehen. Hier vorne werden Mitarbeiter sein. Wir gibt auch nachher während dem Essen noch die Gelegenheit, einfach mit uns ins Gespräch zu kommen. Gott ist nicht weit weg. Zu Gott musst du keine Leiter, keine religiöse Leiter, Karriereleiter emporklettern. Du kannst einfach sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte bei dir sein. Und Gott wird das beantworten. Du wirst es erfahren. Ich möchte noch beten. Guter Gott, lieber Vater im Himmel, weil du uns geschaffen hast, wohnt in uns allen diese Sehnsucht, bei dir Heimat zu haben. Weil du unser Schöpfer bist, wohnt in uns dieses Heimweh, dieses Verlangen, willkommen zu sein. Und es gibt so viele Dinge, mit denen wir diese Sehnsucht nach Heimat und Willkommen sein. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir das versuchen auszufüllen. Es gibt so viele Ersatzangebote und doch macht uns nichts satt. Und doch kann uns niemand und nichts das Gefühl geben, in dieser Welt willkommen zu sein als du allein. Und ich bete darum, dass wir dich als unseren Vater entdecken. Du stellst keine Bedingungen. Du hast offene Arme für jeden, wirklich für jeden. Du läufst uns entgegen und nimmst uns in deine Arme. Und ich bete darum, dass heute Morgen Menschen diesen Schritt des Vertrauens wagen und Heimat finden bei dir, Und dass wir alle, die wir hier sind, das wieder neu aus deinem Mund hören, dass wir willkommen sind, dass wir geliebt und angenommen sind. Ich bete darum, dass niemand mit diesem Loch, mit dieser ungestillten Sehnsucht nach Hause geht. Ich bete darum, dass wir heute Morgen alle bei dir ankommen und Heimat finden bei dir. Amen.